Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wenn es stimmt, dass ökonomische Prozesse weniger durch Fakten, sondern mehr durch Narrative bestimmt werden, dann wird klar, warum Stimmungsmache so viel Bedeutung bekommt in der Wirtschaft im ganzen Land. Stimmung hat mit Geschichten zu tun, mit erfundenen oder falschen Geschichten. Und damit sind wir bei Strategien, die versuchen, vernünftige, faktenbasierte Entscheidungen durch Stimmungsmache zu torpedieren. Narrative Ökonomie. Dazu gleich mehr im Gespräch über das Weltwirtschaftsforum, das morgen in Davos beginnt. Dann blicken wir auf das bevorstehende Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken und wir gratulieren dem Online-Magazin Übermedien zum 10. Geburtstag. Die Welt gerät mehr und mehr aus den Fugen. Alte Gewissheiten sind dahin. Regeln und Werte gelten in manchen politischen Zirkeln nichts mehr. Disruption, Zerstörung, Aggression. Was sind das für Begriffe, für Prozesse, die wir als Zeitenwende deuten? Und das vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, die in wenigen Jahrzehnten das Leben auf diesem Planeten grundlegend verändern wird. Bekanntlich gelten die Naturgesetze global, auch wenn das manch einer nicht hören oder berücksichtigen will in seinem Handeln. Das ist gewissermaßen die Großwetterlage. Und in dieser turbulenten Zeit trifft sich ab morgen wieder eine Wirtschafts- und Politikelite im Schweizer Kurort Davos zum Weltwirtschaftsforum. Donald Trump wird erwartet, Ursula von der Leyen, der Bundeskanzler Merz, der argentinische Präsident Milei. Insgesamt, so ist angekündigt, werden 400 Top Political Leaders kommen und 850 CEOs. Was wird dort zu hören, zu erleben sein, jenseits von politischen Phrasen? Wie werden Botschaften gesendet? Wie wird Macht demonstriert? Wer setzt sich wie in Szene? Darüber möchte ich nun mit Daniel Stehr sprechen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Autor. Im März erscheint sein Buch »Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen«. Er ist am Telefon. Guten Abend, Herr Stehr.
Schönen guten Abend.
Im Römischen Reich war das Forum der zentrale Platz der Stadt, das politische, juristische, wirtschaftliche und religiöse Zentrum. Nun ist das Forum in Davos wahrlich kein öffentlicher Platz? Wer lädt da überhaupt ein? Wer entscheidet, wer diesen Platz betreten darf?
Ja, ich glaube, um das zu verstehen, kann man so ein bisschen sich kurz die Geschichte angucken. Das Forum wurde 1971 von Klaus Schwab gegründet, damals noch als European Management Forum, und existiert ungefähr seit 87 in seiner heutigen Form. Und in dieser heutigen Form ist es eine internationale Organisation, die als solche auch anerkannt ist. Und deren Ziel ist es, offiziell den Zustand der Welt zu verbessern. Also so steht es in den eigenen Statuten. Was ganz interessant ist, dieses Forum wird aber finanziert durch seine ca. 1000 Mitgliedsunternehmen. Und diese Mitgliedsunternehmen, das sind in der Regel global agierende Konzerne aus der gesamten Welt. Und diese internationale Organisation, die sich nun zum Ziel gesetzt hat, eben die Welt zu verbessern, finanziert durch diese Unternehmen, die versucht eben alle großen Player, die es auf der Welt gibt, an einen Tisch zu bringen. Und das ist dann das Weltwirtschaftsforum, was wir jetzt nächste Woche sehen werden.
Welche Vorstellung von Welt liegt denn diesem Forum zugrunde?
Das ist ganz interessant. Das ist, Klaus Schwab selbst hat es so ausgedrückt, dass er einen Stakeholder-Ansatz will, anstatt eines Shareholder-Ansatz. Was das bedeutet ist, dass er in den 70ern gesagt hat, Unternehmen sollten nicht nur darauf achten, dass sie die Interessen ihrer Aktionäre durchsetzen, sondern dass alle Interessen berücksichtigt werden. Das heißt auch von der Zivilgesellschaft, von der Natur, von politischen Organisationen. Und das ist so diese etwas luftige Grundidee, die Davos zugrunde liegt. Und das hat den US-Politikwissenschaftler Sam Huntington 2004 dazu verleitet, von einem sogenannten Davos-Man zu sprechen, also einem Davos-Menschen. Und damit meinte er eine Form von internationaler Elite, die nicht mehr national verankert sind, sondern die über nationale Grenzen hinausdenken und eben Davos als einen Ort sehen, wo transnationale Projekte angestoßen werden können. Und
aber, durchaus auch mit einer ethischen Komponente.
Definitiv. Also das bei aller Kritik an Davos darf man das nicht vergessen, dass die Grundidee ist wirklich, wir wollen verschiedene Gruppen zueinander bringen. Dazu gehört ganz explizit auch die Zivilgesellschaft, dazu gehören KünstlerInnen, dazu gehören NGOs, die sonst vielleicht nicht Zugang haben zu diesen Kreisen der Macht, um das mal so auszudrücken. Und das ist schon das Ziel von Davos, dass man zumindest offiziell, dass man diese Player alle an einen Tisch kriegt.
In den vergangenen Jahren wurde in Davos viel geredet über Werte und Regeln. Da Werte und Regeln ja immer weniger Bedeutung haben und manche nationale Machtansprüche mit geradezu erpresserischen Methoden durchgesetzt werden sollen, ist das Reden über Werte und Regeln in Davos in diesem Jahr zu einem gehörigen Teil vielleicht auch leeres Gerede?
Das denke ich definitiv. Und ich glaube, das ist vielleicht der größte Vorwurf, den man Davos machen kann. In den letzten Jahren sind da immer wieder Momente, auch von kapitalismuskritischen Stimmen, viral gegangen. Man denke nur 2019, wo Greta Thunberg eine ihrer ersten großen Reden über das Klima gehalten hat. Der niederländische Historiker Rutger Brechmann hat eine sehr aufmerksamkeitsstarke Rede gehalten über Steuerzahlung und dass die Reichen ihren fairen Anteil beitragen müssen. Aber ich glaube, diese Form von großer Kritik am System, die in Davos immer wieder sehr prominent stattfindet, funktioniert als so eine Form von Entlastungserzählung für diejenigen, die dann vor Ort sind. Die können sagen, die großen mächtigen CEOs, die Sie schon angesprochen haben, die Staatschefs, die Sie angesprochen haben, die können sagen, naja, wir sind ja hier, wir hören uns die Kritik an und wir machen unser Bestes. Und dabei vergisst man so ein bisschen, dass das ja die Leute sind, die heute die Schlüssel in der Hand haben, um tatsächlich was zu verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist das große Problem an Davos, dass da eine Entlastungserzählung für Eliten stattfindet, die eigentlich nicht zu einer tatsächlichen Verbesserung im Großen führt.
Entlastungsstrategien nennen Sie, Herr Steher. Sie forschen gerade zum Thema Narrative Economics. Was ist damit gemeint? Welche Fragen stellen sich da?
Narrative Economics stammt von dem sogenannten Wirtschaftsnobelpreisträger Rob Schiller und der argumentiert in diesem Forschungsfeld, dass es ökonomische Narrative gibt, die das Handeln von Individuen und Unternehmen und Staaten lenken können und damit Einfluss auf die Volkswirtschaften insgesamt haben. Das heißt, dass Geschichten, die wir uns erzählen, in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext eine große Macht darüber haben, wie unsere Wirtschaft am Ende funktioniert.
Das heißt also, ökonomische Prozesse werden durch Fakten, aber noch mehr durch Narrative beeinflusst?
Genau, das ist so eine Ergänzung zu dieser, was man in der Volkswirtschaftslehre ja häufig hat, diese Rationalitätsannahme des Individuums, die löst er so ein bisschen auf und sagt, es sind eben nicht nur rationale Abwägungen, Kosten-Nutzen-Abwägungen, die unsere Entscheidungen treiben, sondern es sind vor allen Dingen auch die Narrative, die wir uns erzählen. Und das Problem bei sowas ist natürlich immer, wie messe ich die, wie kann ich die irgendwie quantifizieren? Aber damit setze ich mich in der Forschung auseinander, genau.
Wie viel Spektakel und Inszenierung ist jetzt in Davos bei dem Wirtschaftsforum zu erwarten?
Ich finde es ganz interessant, wenn man sich anguckt, in Davos wird vom Weltwirtschaftsforum selbst immer so ein Global Risk Report rausgegeben, bevor das Forum anfängt. Und da werden so über 1000 Expertinnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gefragt, was sind die größten Herausforderungen. Und wenn man sich die Top 5 anguckt, 4 Punkte darunter sind extreme Wetterereignisse, geopolitische Konflikte, Desinformationskampagnen und die soziale Spaltung. Und alle diese 4 Punkte, würde ich sagen, betreffen direkt die Trump-Regierung, die diese Punkte verschlechtert, die Situation auf der Welt zu diesen Punkten. Und wenn man sich anguckt, dass Donald Trump als der große Kern dieses Mal oder das große Zentrum der Veranstaltung angekündigt wurde, viele von den Organisationen, die da sind, planen ihre Meetings um Trumps Rede herum, um zu gucken, was können wir davor machen, was danach, dann erwarte ich mir nicht so viel, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Donald Trump von seiner bisherigen Politik jetzt in Davos abrücken wird, um diesen Risiken für die Menschheit, die vom Weltwirtschaftsforum selbst identifiziert wurden, irgendwie Rechnung zu tragen. Und daher glaube ich, dass wir leider sehr, sehr viel Polittheater erleben werden.
Heiße Luft.
Ja, wo es aber im Großen zu keiner substanziellen Verbesserung der Situation werden kann. Was ich aber da vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass ich glaube, dass Davos im Kleinen schon helfen kann, wenn es um Sicherheitsabsprachen für die Ukraine geht beispielsweise, dass man da an einem Tisch sitzt. Wenn es darum geht, dass NGOs in Europa oder Nordamerika, die interessante Produkte entwickelt haben, um die Wasserversorgung in anderen Ländern zu stabilisieren, mit den Regierungen dieser Länder an einem Tisch setzen kann. Ich glaube, für konkrete Projekte ist Davos durchaus hilfreich, aber nicht, um die Situation der Menschheit zu verbessern. Da glaube ich eher das Gegenteil.
Wagen Sie doch mal, Herr Steher, einen Blick in die Zukunft. Welche Zukunft hat denn eine Veranstaltung wie dieses Weltwirtschaftsforum in Zeiten von Disruption und Aggression, die wir beschrieben haben?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich glaube, das hängt ganz entscheidend damit zusammen, wie wir vor allen Dingen im Westen unser Verhältnis zu Demokratie und Teilhabe in Zukunft ausleben wollen. Und das sieht aktuell nicht so richtig rosig aus. Und generell glaube ich, dass Davos mit seinem Elitenfokus sich so ein bisschen überlebt hat. Und dass das nicht die Zukunft sein wird, wie die Zivilgesellschaft sich organisiert und wie man Fortschritt erreichen kann. Und von daher ist mein Gefühl, dass Davos in den nächsten Jahren mutmaßlich an Legitimation und Einfluss verlieren wird. Aber solange Leute wie Donald Trump, Javier Milei und so weiter dorthin kommen und das politische Machtzentrum freiwillig nach Davos geht, solange wird es natürlich eine Rolle spielen im internationalen Dialog.
Als Plattform. Daniel Stehr, Wirtschaftswissenschaftler und Autor. Im März erscheint sein Buch Die neuen Propheten, wie Ökonomen unsere Zukunft verspielen. Herr Stehr, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis hat sich längst als die Institution für den deutschsprachigen Filmnachwuchs etabliert. Seit 2016, also seit 10 Jahren, leitet Svenja Böttger das Festival. Morgen beginnt die 47. Ausgabe. Für uns der Anlass, heute schon einen Blick vorauszuwerfen auf die kommenden Festivaltage in Saarbrücken. Frau Böttger, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Festivalmotto lautet in diesem Jahr Türen auf fürs Kino von morgen. Ist das ein bewusstes Signal vielleicht für eine Neuausrichtung des Festivals, das Kino von morgen in Saarbrücken zu sehen?
Tatsächlich stehen wir da ja schon sehr, sehr lange dafür, weil das Festival feiert jetzt seine 47. Ausgabe. Aber ich glaube, uns war es nochmal wichtig, auch zu betonen, was es eben alles zu entdecken gilt und dass man eben mit jedem neuen Film, mit jeder neuen Geschichte immer eine Tür zu einer unbekannten Welt aufmacht und dass wir einfach die Neugierde auch noch mal ein bisschen schüren wollten, wie schön es ist, dass eben es noch so viele begeisterte Künstlerinnen und Künstler gibt, also, die Lust haben, ihre Geschichten zu erzählen.
Also neues Entdecken, was kann es denn bedeuten, dieses Kino von morgen, ästhetisch, thematisch zum Beispiel?
Sehr viel und sehr umfangreich. Was wir auch immer sehr schön finden, ist, um eine Bandbreite zu zeigen, also die Vielfältigkeit. Es gibt einiges, was vor allem im Autofiktionalen arbeitet, sehr viel bei den Filmschaffenden eben in ihrem Umfeld auch passiert. Es geht um mentale Gesundheit, es geht aber auch um eine Klimakrise, es geht aber auch um, wie leben wir miteinander. Es ist viel auch im hybriden Bereich dabei, also dass es halt Spielfilme sind, die aber eben doch auch mit dokumentarischen Elementen arbeiten und umgekehrt. Eine bunte Mischung, würde ich sagen. Wir können uns auf Themen freuen, wir können uns auf Macharten freuen. Und was uns ganz besonders aufgefallen ist, ist, dass es so ein bisschen einen 90er-Revival gibt. Das fiel eben jetzt auch in den Lebenswelten der 90er, ob es ein Röhrenfernseher ist, ob es alt ist, ob es dieses Gefühl auch ist, dass wir da merken, dass die Filmschaffenden jetzt eben da entweder groß geworden sind und mit aufgewachsen sind oder eben ihre Elterngeneration dort jetzt auch einmal porträtieren.
Sie haben von der mentalen Gesundheit als Thema gesprochen, der Verletzlichkeit im gesellschaftlichen Druck, das Klimathema. Ist das jetzt ein Vorausblick auf dieses Festival geworden oder ist das der generelle Ausblick, die generelle Erwartung für die kommenden Jahre?
Tatsächlich ist es in diesem Jahr sehr besonders. Es hat so ein bisschen angefangen mit der mentalen Gesundheit beispielsweise, ja auch schon in den letzten Jahren, dass sich die Filmschaffenden damit viel beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Ausblick auf die nächste Woche, was uns auch dieses Jahr 2026 erwartet.
Wir haben gestern hier in Fazit über die Verleihung des Europäischen Filmpreises gesprochen und über die neue Terminierung dieser Veranstaltung im Januar. Welches Standing hat denn das Max-Ophüls-Festival im deutschen Festivalkalender?
Ein sehr großes zum Glück. Da arbeiten wir auch immer herzlich dran, weil es uns eben auch darum geht, Möglichkeiten zu erschaffen, dass wir halt auch Möglichmacherinnen sind, dass die Talente, die wir zeigen, ihre ersten Schritte gehen und dann hoffentlich auch noch den 3., 4. und 5. danach gehen dürfen. Und wir starten halt mit dem Januar immer auch in diesen Festivalkalender. Und freuen uns immer sehr, dass halt auch viel Verleiher kommen, dass wir wirklich auch sagen, das Kino lebt und wir gestalten zusammen, wie es auch in den nächsten Jahren aussehen kann.
Lassen Sie uns, Frau Böttger, über den Eröffnungsfilm sprechen. Sie glauben an Engel, Herr Drowak. Wovon handelt der Film? Warum ist er der Auftakt?
Er ist der Auftakt aus vielerlei Sicht. Für uns ist das auch, also für Theresa und mich und meine Programmchefin, ein wichtiger Auftakt, weil die Themen Einsamkeit dort, Alkoholismus, aber eben auch Männlichkeit angesprochen werden. Das ist ein ganz berührender Film, der eben auch die Frage stellt, wie können wir als Gesellschaft einander zuhören, aufeinander zugehen und wie wollen wir leben miteinander? Und tatsächlich, der Regisseur war auch schon mal beim Festival mit Above and Below kurz vor meiner Zeit, und hat jetzt auch sehr, sehr lange an dem Film gearbeitet. Und wir finden es einfach auch ein sehr starkes Signal und ein sehr, sehr schön, toll gemachter Film, toller Cast, interessante Geschichte von Bettina Gundermann. Also er bringt alles mit, was man braucht, um eine fulminante Woche zu starten, aber eben auch nicht zu vergessen, dass wir uns eben auch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen sollten.
Im vergangenen Jahr war Christian Petzold in Saarbrücken zu Gast. Diesmal gibt es keinen klassischen Stargast. War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach so ergeben?
Das war eine bewusste Entscheidung, weil wir auch gemerkt haben, dass eben auch bei uns im finanziellen Bereich und in der Förderung von Filmfestivals es gerade auch ein bisschen im Argen liegt. Und wir auch gesagt haben, wenn wir weniger Budget haben oder weniger Mittel, dass wir sie dann auch wirklich für unser Zentrum, nämlich die Talente und den Nachwuchs, einsetzen wollen. Und auf der anderen Seite ist im letzten Sommer Marcel Ofütz gestorben, der Sohn unseres Namensgebers. Mit auch einem Jubiläum des Staats 80 Jahre Nürnberger Prozesse haben wir uns dann sehr gerne dazu entschieden, Marcel Ofütz unser Tribute zu widmen und haben dann gemeinsam mit seinem Enkel Andreas Benjamin Seifert entschieden, Memory of Justice zeigen zu wollen, der auch in Deutschland lange in dieser Fassung, in der restaurierten Fassung auch nicht zu sehen war, das letzte Mal in der Berlinale. Und wir sind super happy, dass wir das Tribute ihm widmen konnten, einem echt grandiosen Filmemacher, der so, so wichtig ist für alles. Und wir auch gerade gemerkt haben, wir hatten heute die erste von drei Vorführungen gehabt. Am Festival Samstag wird es auch nochmal eine Podiumsdiskussion geben, eben auch zu dem Thema Erinnerungskultur, Film. Was bedeutet das auch für uns, einen älteren Film aus den 70er Jahren nochmal zeigen zu können? Und nach dem Screening von heute kann ich sagen, es ist so wichtig, weil so viele Themen, die Memory of Justice anspricht, die auch mit den Nürnberger Prozessen sehr wichtig sind, sind auch in der aktuellen Zeit, im aktuellen Weltgeschehen so unglaublich wichtig, dass wir miteinander reden, zuhören und das miteinander auch in den Diskurs gehen darüber.
Welche Rolle spielt denn insgesamt die Filmgeschichte und politisches Dokumentarkino für ein junges Festivalpublikum, das Sie ja auch explizit ansprechen wollen?
Sehr, weil sich viele in den Generationen natürlich auch Gedanken machen und auch darüber, wie sie gerade leben, wie sie leben wollen. Und die Vergangenheit da total wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite, dass das eben auch die Kraft des Films und des Kinos ist, dass wir eben dann auch miteinander zusammen ja, in die Verhandlungen miteinander gehen können. Und natürlich Filmschaffende haben ihre Geschichten zu erzählen, die sie betreffen, die aber eben natürlich auch die Vergangenheit betrifft.
Morgen beginnt in Saarbrücken das Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Svenja Böttger war das, die Leiterin des Festivals. Wir werden selbstverständlich in Fazit über die weiteren Entwicklungen, die weiteren Geschehnisse auf diesem Festival berichten. Frau Böttger, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für das Festival für die kommenden Tage. Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Unter dem etwas ungelenken Titel Iran, jetzt Regime Change, trafen sich auf Einladung des PEN Berlin am Nachmittag im Berliner Ensemble Journalistinnen, KünstlerInnen und Menschenrechtsaktivistinnen, alle mit Verbindungen in den Iran, sei es durch Familie, Freunde oder Arbeit. Mit in der Runde war auch ein CDU-Bundestagsabgeordneter. Die entscheidende Frage, gibt es eine Chance für den Sturz des Mullah-Regimes? Am Anfang der Veranstaltung stand die Erinnerung an die Toten, berichtet Gerd Brendel.
Sibur aus Nishapur lebt nicht mehr, erzählt die Lyrikerin Mahtab Yagmar zu Beginn der Veranstaltung im Berliner Ensemble zur Situation im Iran. Sibur war mir die Liebste von meinen Freundinnen, erzählt sie, 33 Jahre alt. Sie hatte eine 8-jährige Tochter. Die junge Mutter ist eine von tausenden Opfern, ermordet in Gefängnissen und auf den Straßen Irans in den letzten Wochen und Tagen. Alle Teilnehmerinnen auf der Bühne im Berliner Ensemble berichten von Freunden, Bekannten, Familienangehörigen, die es trotz Internetsperre schaffen zu erzählen. Vom mörderischen Vorgehen der Revolutionsgarden, die selbst vor den Toten nicht Halt machen. Davon erzählt die iranische Publizistin und Künstlerin Mina Khami. Wer die horrenden Summen für die Herausgabe der Leiche eines erschossenen Angehörigen nicht bezahlen kann, muss stattdessen unterschreiben, dass das Opfer selbst ein Mitglied der Revolutionsgarden war. So werden die Opfer nachträglich zu Tätern gemacht. Eine Strategie, der sich autoritäre Regime in Krieg gegen die eigene Bevölkerung immer wieder bedient haben. Was können wir hier in Europa tun, steht als Frage im Raum, wobei das erratische Verhalten des US-amerikanischen Präsidenten kein Vorbild sein kann, sagt die Journalistin Nathalie Amiri. Sie hat jahrelang für die ARD aus Teheran berichtet.
Wenn die Amerikaner also Präzisionsangriffe auf die Atomanlagen oder Revolutionsgarden-Bastionen im Land ausführen werden, wird das der Bewegung auf den Straßen nichts helfen.
Aber was kann helfen? Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Volkmann verwies auf die Haltung der Bundesregierung.
Ein wesentlicher Grund, warum die Wirtschaftslage und auch die finanzielle Versorgungslage des Regimes sich so verschlechtert hat, dass selbst Teile der Armee nicht mehr pünktlich ihre Gehälter gezahlt bekommen, ist, dass wir die Sanktionen im Herbst massiv angezogen haben. Deutschland hat im Moment einen bilateralen Handel mit dem Iran unter dem Niveau von Liechtenstein. Wie erhöhen wir den Preis für die Täter und verhindern, dass auch weitere Teile des Regimes zu Tätern werden?
Die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation allerdings hat auch diese Regierung noch nicht vorgenommen. Und die Solidarität der Bundesregierung für die Opfer, für die Menschen auf der Flucht vor dem Mullah-Regime hält sich in Grenzen. Daran erinnert die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Daniela Seperi.
Gleichzeitig jetzt, Deutschland schiebt nach Iran ab. Und es sind nicht nur Straftäter, wie Dobrindt es behauptet. Ich habe einen Fall von einem homosexuellen Mann gehabt, der letztes Jahr hätte abgeschoben werden müssen. Im Juni 2024 war das, glaube ich, sollten zwei kurdische Frauen, die bei der Frau leben Freiheit Bewegung aktiv waren. Die eine ist 17 und die andere ist ihre 70-jährige Oma. Die hätten nach einem Flughafenverfahren über die Türkei nach Iran abgeschoben werden sollen. Womit wir, glaube ich, täglich kämpfen, als in Berlin auch, ist der Zugang zu diesen sogenannten humanitären Visa. Selbst diese restriktive Handhabung hat Dobrindt jetzt noch weiter verschärft.
Diese Visa aber sind wichtiger denn je. Nach dem brutalen Vorgehen der Revolutionsgarden und der Batschi-Milizen der letzten Wochen herrscht Friedhofsruhe im Iran.
Rechts und links die großen Straßen in Teheran, die sind mit Sicherheitskräften und Schlägertrupps und übrigens arabischen Söldnern aus der gesamten arabischen Region.
Nathalie Amiri.
Das, was jetzt ist, ist, dass das Volk, jeder Einzelne, als Ungeziefer, als Pest, als Feind des Staates angesehen wird und so auch behandelt wird.
Und Daniela Seperi zitiert einen politischen Gefangenen, der schon vor einem Jahr in einem Brief aus dem Gefängnis prophezeite:
Die Tyrannei hat immer ein Verfallsdatum.
Der Mut eines Volkes, das mit leeren Händen einem bis an die Zähne bewaffneten Verbrecherregime entgegentritt, ist der Beweis dafür, dass wir schon bald ein freies Iran in die Arme der Welt zurückführen, hatte die Lyrikerin Mahtab Jagmar zu Beginn gesagt. Verzweiflungspathos oder reale Hoffnung? Wenn es doch Letzteres wäre.
Gerd Brendel über die PEN-Veranstaltung im Berliner Ensemble. Viel und auch hitzig wird in diesen Tagen über eine Änderung der Erbschaftssteuer diskutiert. Keine Frage, es gibt Ungerechtigkeiten bei dieser Steuer. Das Verfassungsgericht wird das wahrscheinlich in absehbarer Zeit einmal mehr höchstrichterlich bestätigen. Angekündigt war die Entscheidung bereits für das vergangene Jahr. Keine Frage ist auch, dass enorm viel vererbt wird, nicht nur Geld und Immobilien, sondern auch Kunst. Ganze Familiensammlungen gehen an die nächste Generation. Doch junge Menschen interessieren sich oft nicht für diese Kunst, können damit vielleicht sogar gar nichts anfangen. Und so kommen diese Familiensammlungen auf den Kunstmarkt. Was bedeutet das alles? Das möchte ich nun mit Dirk Boll besprechen. Er gehört zum Vorstand des Auktionshauses Christie's und ist dort zuständig für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Außerdem ist er Professor für Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Boll, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Stimmt es, was die Welt vor wenigen Tagen geschrieben hat? Befindet sich der Kunsthandel wirklich in einem grundlegenden Wandel?
Ich glaube, das denkt man bei jedem Generationswechsel. Und in der Tat verändert sich der Geschmack in jeder Generation, manchmal gravierender. Aber die Strukturen sind jetzt über 2000 Jahre alt und haben bislang noch alle Generationswechsel überstanden.
Wenn Sie von Geschmack sprechen, Herr Boll, dann meinen Sie die Bewertung von Kunst, also die ästhetische Bewertung von Kunst?
Ja, ich meine die ästhetische Bewertung der Kunst. Das äußert sich aber in der Kunstliebe, denn das ist ja keine abstrakte Bewertung, wie man sich etwas anschaut im Museum oder im Buch, sondern das ist ja häufig eine sehr emotionale Beziehung, was man in seinen vier Wänden um sich hat. Das gefällt einem, was die Eltern hatten, was man erbt, oder es gefällt einem nicht. Und diesbezüglich ist die Kunst sehr, sehr ähnlich wie viele andere Dinge, die man von seinen Eltern erben kann, die man dann entweder in Ehren hält und aufbewahrt oder weiter benutzt oder sich davon trennt.
Das ist ja also wirklich nachvollziehbar, dass junge Sammler oft einen anderen Blick auf die Kunst der Gegenwart haben, auch auf die Kunst der klassischen Moderne. Die ist ja inzwischen auch schon 100 Jahre alt.
Die ist heute klassisch im wahrsten Sinne des Wortes und kanonisiert, also durch den musealen Prozess gefiltert. Gleichzeitig ist es so, dass jüngere Generationen sich manchmal für andere Fragen interessieren, die man der Kunst stellen kann, und dass sie heute sich vielleicht auch interessieren für Kunst aus Regionen, die vor 20, 30, 50 Jahren noch nicht so im Fokus standen, noch nicht gesammelt wurden. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Menschen, die die Kunst produziert haben. Zum Beispiel gibt es gerade ein großes Interesse an Künstlerinnen. Was haben eigentlich die Frauen im 20. Jahrhundert gemacht? Und das hat unsere Eltern und Großeltern signifikant weniger interessiert.
Das ist also eine von diesen anderen Fragen, die junge Sammler unter Umständen haben.
Ja, jeder möchte eben, dass die eigene Kunst, die eigene Sammlung die Lebensrealität reflektiert, in der man sich selbst verortet. Und ein bisschen, ja, Spaß ist ja auch dabei. Also, dass sich da Lebensinteressen auch in diesem Aspekt widerspiegeln, ist eigentlich verständlich.
Was bedeutet das jetzt für Sie, der Sie bei Christie's arbeiten? Was bedeutet das für die Kunst, die dann plötzlich in gesamten Sammlungen auch auf den Markt kommt?
Zunächst mal ist es was Tolles, weil wenn Sammlungen aufgelöst werden, dann haben andere Sammlerinnen und Sammler die Chance, historische Werke zu erwerben, was nicht selbstverständlich ist, denn viele Werke sind ja in der Vergangenheit auch von Museen gekauft worden oder Museen gestiftet oder hinterlassen worden, die zumindest in Westeuropa nie wieder auf den Markt kommen werden. Eigentlich ist der Kunstmarkt deswegen ein ganz tolles, ja, ein Kunstkaufhaus, wo man Objekte finden kann, die nicht ganz heutig sind im Sinne von jetzt vom Künstler, der Künstlerin stammen, sondern einen historischen Wert haben. Und das macht enorm viel Spaß, sich da zu orientieren.
Das kann aber auch sein natürlich, dass wenn solche Kunst dann auf den Markt kommen, dass die Preise fallen. Ich will jetzt nicht vom Preisverfall sprechen, aber die Preise fallen, wenn das Angebot zunimmt.
Das ist ganz definitiv der Fall. Die Kunstmärkte als ganz banales ökonomisches System reflektieren das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Und wir alle erinnern uns an Sammelgebiete, die extrem in Mode waren, zum Beispiel in der Nachkriegszeit und ein, zwei, drei Generationen später gar nicht mehr in Mode sind. Kaum jemand sammelt noch Zinnkrüge. Die meisten jungen Menschen sammeln keine Briefmarken mehr. Wir alle sind aber alt genug, um uns daran zu erinnern, dass das mal anders war. Solange es einen Nachwuchs gibt von jungen Menschen, die sich für das Sammeln interessieren, die sich für Kunst interessieren oder für andere Sammlungsgegenstände, Briefmarken sind ja nun keine Kunst und genauso wenig sind es Armbanduhren oder Sportwagen oder Schmuckstücke oder was man sonst so sammeln kann außerhalb der bildenden Kunst, bin ich da wenig beunruhigt. Das Tolle ist, wenn man mit Kunst oder mit dem Sammeln aufgewachsen ist, dann hat man ein Bewusstsein entwickelt in aller Regel, hat Instrumentarien erlebt und weiß sie zu nutzen und kann möglicherweise dieses Wissen in ein anderes Sammelgebiet, was einen persönlich mehr interessiert, übertragen.
Also das Interesse an dem wirklich Zeitgenössischen ist immer da.
Das Interesse am wirklich Zeitgenössischen ist immer stärker gewachsen. Das hat auch damit zu tun, dass, wenn wir den Kunstmarkt als globales Marktsystem anschauen, viele dynamische Zuwachsregionen eine andere Idee von historischer Kunst haben. Die klassischen Kunstmärkte sind, wenn es um Altkunst geht, natürlich von der Tafelmalerei des alten Westens geprägt und christliche Motive lassen sich in Asien oder in der Golfregion nicht verkaufen. Das bedeutet, Menschen, die dort sammeln und historische Kunstwerke sammeln, haben ganz andere Vorstellungen von der eigenen Geschichte und was es wert ist, sich mit zu umgeben.
Also gibt es diesen Kunstmarkt nicht, den man so gemeinhin annimmt, sondern das spaltet sich auf in Regionen, in unterschiedliche Interessen auch, die da in diesen Regionen dann sich zeigen.
Das ist ganz sicher so. Deswegen verhalten sich unterschiedliche Sammelgebiete auch ökonomisch unterschiedlich, weil wir sehen natürlich und lesen in den Medien, dass unterschiedliche Regionen sich unabhängig voneinander ökonomisch entwickeln. Gesellschaften haben mehr Geld oder weniger für derartige Ausgaben. Es ist aber auch so, dass die einzelnen Sammelgebiete sich untereinander in derselben Region unterscheiden können und auch unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen sind.
Herr Boll, Kunst galt ja jahrelang als sicheres Investment mit guten Wertsteigerungen auch. Banken haben Kunst als Assets, als Anlagevermögen akzeptiert. Ist das heute auch noch so, gerade wenn man sieht, auch wie Kunst neu bewertet wird und wie vielleicht ja auch Werte zerbröseln?
Meine Berufserfahrung ist, dass die Sammlungen oder die Kunstwerke, die sich sehr dynamisch im Wert entwickelt haben, sind gesammelt worden ohne Rücksicht auf Investitionsvorhaben. Menschen, die gekauft haben, was sie geliebt haben, die ein gutes Auge hatten, die einen guten Geschmack hatten, die möglicherweise gut informiert waren, die in anderen Lebensbereichen aktuelle Tendenzen erlebt haben, zum Beispiel, weil sie unternehmerisch tätig waren in aufstrebenden Regionen. Das sind die Gewinner auf der Investitionsseite. Wer das sehr kühl plant, wie eine Geldanlage, der findet wahrscheinlich erfolgreichere Vehikel auf den Finanzmärkten.
Aber viele, viele Kunstwerke liegen in Safes, in sicheren Safes.
Das ist möglicherweise so. Viele Schmuckstücke liegen in Safes, viele Automobile.
Wenn sie nicht gestohlen werden.
Ja, oh Gott, ja. Ich denke, der Kunstliebhaber, die Kunstliebhaberin wollen mit ihrer Sammlung leben. Das ist der Grund, warum man Kunst kauft, dass man sie in seinen vier Wänden zu allen Tageszeiten, in allen Lichtstimmungen, in allen Atmosphären und eigenen Launen genießen kann. Ansonsten kann man ja nun auch wirklich ins Museum gehen. Ich denke, dass die Objekte, die in Lagern harren, das sind tatsächlich eher Investitionsvehikel oder aber gehören Museen, die, wie wir alle wissen, nur 10% ihrer Sammlungen tatsächlich in den Schauräumen ausstellen können.
Der Kunstmarkt und die jungen Kunstsammler Dirk Boll war das vom Vorstand des Auktionshauses Christie's. Er ist auch Professor für Kulturmanagement in Hamburg. Herr Boll, ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen schönen guten Abend.
Danke. Auf Wiederhören.
Das Online-Magazin über Medien feiert in diesen Tagen seinen 10. Geburtstag. 2016 wurde es von den beiden Medienjournalisten Boris Rosenkranz und Stefan Niggemeier gegründet. Schnell war das Portal eine feste Größe in der kritischen Berichterstattung über Medien. Zugeschaltet ist Alexander Graf, der Chefredakteur und Geschäftsführer von über Medien. Herr Graf, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
10 Jahre über Medien, wie feiert man denn so einen Geburtstag?
Naja, bisher haben wir es relativ spartanisch gefeiert, sage ich mal, dadurch, dass wir als Redaktion komplett im Homeoffice arbeiten, alle remote über Deutschland verteilt, war es bisher nur der kleine Sekt bei der Mittagskonferenz. Aber wir haben uns vorgenommen, vielleicht im Sommer, wenn das Wetter ein bisschen schöner ist, durchaus auch was Größeres noch zu veranstalten.
Lassen Sie uns mal ein bisschen zurückblicken, bevor wir dann auf die Gegenwart zu sprechen kommen, Herr Graf. Wie hat sich denn die Medienlandschaft in den vergangenen 10 Jahren aus der Sicht von Übermedien verändert? Gibt es da so ein paar Meilensteine, die Ihnen so besonders wichtig sind?
Na, ich glaube, eine große Veränderung, die wir bei Übermedien sehen und die natürlich auch für uns oft schwierig macht, noch den Überblick zu behalten, ist, glaube ich, die starke Verlagerung auch in einfach soziale Medien. Also wir haben nicht nur sozusagen die klassischen journalistischen Medien, die wir auf dem Schirm haben müssen, sondern wir haben bei TikTok, wir haben bei YouTube, bei Instagram Menschen, die Inhalte erschaffen, die irgendwie Journalismus ähnlich sind und die auch politische Themen aufgreifen, die teilweise auch Medienkritik betreiben, die teilweise aber auch starke Desinformation betreiben. Und da wirklich noch alles im Blick zu behalten, das ist eine Transformation, glaube ich, die extrem tiefgreifend ist.
Also ein quantitatives Problem in Anführungsstrichen auch.
Definitiv. Also ich glaube, wenn wir über Medienkritik auch sprechen, über das, was wir machen, ist es sowieso immer auch eine Frage der Menge an Menschen, die Medienkritik betreiben. Es ist, glaube ich, schon so, dass man sagen kann, dass Medienkritik ein Orchideenfach ist, ein Nischenfach ist in der Branche. Dabei bräuchte es, glaube ich, gerade eben aufgrund der Menge der Inhalte, die jeden Tag erscheinen, wirklich deutlich mehr.
Und Sie haben ausschließlich die deutsche Medienlandschaft im Blick?
Wir haben ausschließlich die deutsche Medienlandschaft im Blick. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich einige daran, dass vor kurzer Zeit Trump drohte, die BBC zu verklagen. Da ging es um einen Film über Trump. Das sind natürlich so Fälle, die wir uns auch anschauen, weil da natürlich auch mögliche Präzedenzfälle drinstecken. Ne? Also wenn ein öffentlich-rechtliches Medienhaus zu schauen, wie das dann agiert und auch sich verhält, wenn jemand wie Trump seine Drohungen ausspricht, das sind natürlich auch Fragen, die uns interessieren und die auch für ein ARD oder ZDF in Deutschland relevant sein könnten.
Über Medien hat ja mehrfach auch für Aufsehen gesorgt, so zum Beispiel mit dem Verleger Benjamin Friedrich und dem Magazin Katapult. Eine Recherche hatte ergeben von Ihnen, dass der Verleger ukrainische JournalistInnen benutzt und dann fallen gelassen hat. Wie wichtig sind denn solche Recherchen innerhalb der Journalistenszene, gewissermaßen als Kontrolle?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das sozusagen das Beispiel ist, das ich da nehmen würde, weil natürlich Friedrich oder auch Katapult, glaube ich, ein sehr spezifisches Medium ist in vielerlei Hinsicht. Generell, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass es Medienkritik gibt, dass es solche Recherchen gibt, die fundiert und mit journalistischem Anspruch durchgeführt werden, weil es dann natürlich, sage ich mal, schon einfach auch eine Leerstelle gibt, glaube ich, ne, in Deutschland. Und wenn Leute uns fragen, warum braucht es das, ne, dann haben wir immer so ein bisschen diesen klassischen Spruch, dass wir sagen, naja, Medien kritisieren, Medien kontrollieren, Politik, Wirtschaft etc.
Aber ohne Mandat.
Eigentlich, genau, aber wer kontrolliert eigentlich Medien? Ne? Und sagen wir mal, wir machen das, ja, weil so viele andere machen das tatsächlich nicht. Und wir haben schon auch das Gefühl, aufgrund der Resonanz, die wir auch so ein bisschen durch den Flurfunk und vielleicht auch die eine oder andere Rückmeldung aus Redaktionen bekommen, dass das ankommt, ne, und dass das auch Wirkung zeigt, durchaus auch präventiv manchmal. Also es gibt da so ein bisschen die eine oder andere Szene, die wir kennen, dass auch durchaus bekannte Journalisten dann mal sagen, naja, lasst uns das mal nicht so machen, sonst haut uns Übermedien auf die Finger. Und das ist natürlich schon auch schön dann zu sehen, dass die Kritik, die wir wirklich auch mit sehr viel Sorgfalt und Akribie auch immer wieder suchen, aufzuschreiben, dass sowas ankommt und auch irgendwie wahrgenommen wird und auch eine gewisse Wertschätzung erfährt, auch in den Redaktionen.
Journalisten schreiben über Journalisten, das ist nicht automatisch für das in Anführungsstrichen normale Publikum interessant. Ist das ein Problem?
Das könnte man meinen, aber es ist, glaube ich, oft ein Missverständnis, das auch aus der Branche gerne mal kommt, nach dem Motto, das ist so eine Nabelschau, das interessiert doch niemanden. Das Gegenteil ist aber der Fall. Also ich glaube, das kriege ich auch ganz im persönlichen Umfeld mit, aber auch wenn Menschen uns schreiben, Menschen nutzen ja Medien und die stellen dann auch Fragen. Also die haben Fragen, wenn sie Medien nutzen, weil sie sich vielleicht in einem Bereich auskennen und denken, naja, das würde ich aber so nicht unterschreiben können. Oder warum hat dieser Journalist jetzt diese Überschrift gewählt? Die kommt mir doch sehr reißerisch vor. Also Leute haben ja Fragen und haben auch Kritik an Medien. Und die haben relativ wenige Möglichkeiten, eigentlich diese Kritik zu artikulieren, weil Leserbriefe irgendwo im Spam-Ordner landen, weil irgendwelche Programmbeschwerden zig Runden drehen, bis sie mal zu der zuständigen Person kommen. Also man hat da keine wirklich große Möglichkeit, sein Feedback zu äußern. Und deswegen, wenn wir das aufgreifen, erreichen uns so viele Mails von Menschen, die sagen, danke, dass ihr euch das mal angeschaut habt. Ich hatte schon immer dieses komische Gefühl, jetzt verstehe ich das besser, warum das so ist. Und wenn wir Umfragen machen unter unseren AbonnentInnen, ist es tatsächlich so, dass mehr als 3/4, glaube ich, waren es beim letzten Mal, kommen nicht aus der Branche. Also wir sind kein Branchenmagazin. Wir richten uns nicht an Journalistinnen und Journalisten primär, sondern wir richten uns tatsächlich an Menschen, die Medien nutzen und die verstehen wollen, warum Journalisten so arbeiten, wie sie arbeiten und warum sie auch teilweise die Fehler machen, die sie eben immer wieder machen.
Apropos Abonnenten, apropos Bezahlschranke, wie finanziert sich das Magazin über Medien?
Ja, das war tatsächlich eine Sache, die den beiden Gründern Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz von Anfang an ganz wichtig war und die auch bis heute so erhalten geblieben ist, nämlich wir sind komplett werbefrei. Wir bewerben uns nicht um Förderungen von Stiftungen oder vom Staat oder Unternehmen. Wir nehmen auch kein Geld von Google für irgendwelche Dinge, sondern wir werden ausschließlich von Abonnentinnen und Abonnenten finanziert. Und in dem Sinne sind wir, glaube ich, schon auch eine kleine Erfolgsgeschichte, die in der Branche gar nicht so häufig ist, dass wir wirklich geschafft haben, mit einem journalistischen Neugründungsprodukt allein von Leserinnen und Lesern finanziert zu werden. Und das sind aktuell etwas mehr als 7.000. Und das ist ziemlich stabil. Wir freuen uns natürlich immer über mehr, aber es ist schon so, dass das ermöglicht, dass hier 4 Menschen festangestellt, ohne Selbstausbeutung, Journalismus betreiben können.
Herr Graf, so ein 10. Geburtstag ist natürlich auch Grund, mal nach vorne zu gucken. Vielleicht gibt es Pläne für die Zukunft, irgendwie Ideen irgendeiner neuen Akzentuierung vielleicht?
Also ich glaube, es wäre schön, wenn wir es schaffen würden, auch mittelfristig tatsächlich auch in anderen Formaten stattzufinden. YouTube, Video, das ist, glaube ich, eine Plattform und auch ein Format, das extrem viel Potenzial für die Themen bietet, die wir bearbeiten.
Potenzial im Sinne von Reichweite, oder?
Potenzial im Sinne von Menschen, die da sich tummeln sozusagen auf YouTube und auch Interesse daran haben. Das sehe ich immer wieder, dass da auch medienkritische Themen tatsächlich viel Resonanz und auch Diskussionsbeteiligung erhalten. Und natürlich eben auch Themen, ne, für uns sozusagen, die da drin stecken. Also das finde ich spannend, wenn wir da stattfinden. Ansonsten würde ich mir wünschen, wenn wir sozusagen organisch weiter wachsen, wenn die eine oder andere Stelle vielleicht auch irgendwann dazukommt, weil das natürlich, ich habe es vorhin angesprochen, die Menge an Inhalten, die uns täglich sozusagen über die Bildschirme flutet, das ist eigentlich sozusagen mit der Personenausstattung, die wir haben, kaum zu stemmen.
Ja. Der 10. Geburtstag des Online-Magazins Übermedien. Alexander Graf war das, der Chefredakteur des Magazins und auch der Geschäftsführer. Herr Graf, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Guten Abend.
Danke, Herr Röcker.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Bei mir stecken überall Songs. Ich ziehe eine Schublade auf, weil ich ein Höschen brauche und finde ein Lied drin. Das hat Dolly Rebecca Parton gesagt, die US-amerikanische Country-Sängerin, Multi-Instrumentalistin und Schauspielerin, die an diesem Montag 80 Jahre alt wird. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gratuliert Dietmar Dart unter dem Titel Dolly-Tick und betont: Ständig neue Stimmungen, Techniken, Tatsachen, modernes Leben. Wie man das aushält, wissen wenige besser als die Tochter eines schauerlich armen Tabakbauern, der es gelungen ist, sich aus dem kulturellen Kalfraß ihrer nach Heuschrecken benannten Heimat in Tennessee zum Weltstar-Status emporzusingen. In der Süddeutschen Zeitung erklärt Christiane Lutz, Dolly Parton ist so etwas wie Amerikas Schutzheilige. Auf ihre Konzerte gehen Cowboys, Queere, Eltern mit Kindern, Christen und, ja, Demokraten sowie Republikaner. Auf Parton, scheint es, können sich alle US-Amerikaner einigen, wie auf Macaroni and Cheese. Wenn man Musiker in Nashville nach ihr fragt, wird geantwortet, Dolly schwebt über allem. Sie ist ihre eigene Kategorie. Stimmt, urteilt die Asset-Autorin Lutz. Und wenn Sie das auch so sehen, dann summen Sie jetzt bitte zu Ehren Dolly Partons den Weltohrwurm I Will Always Love You. Wir konzentrieren uns unterdessen auf Donald Trump. Der US-Präsident hält sich seinerseits für eine Art Schutzheiligen Amerikas, könnte jedoch als größter Unheilstifter, der jemals im Weißen Haus residierte, in die Geschichte eingehen. Vor diesem Hintergrund, samt dem Umstand, dass Trump nach Grönland greift, möchte die Tageszeitung in ihrem montäglichen Standardinterview mit Friedrich Küppersbusch wissen, was war schlecht in der letzten Woche? Gegenfrage Küppersbusch: Will denn wirklich niemand Sachsen? Die sonst politisch gern überkorrekte Taz lässt Küppersbusch diesen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot Ostdeutscher durchgehen und fragt weiter: Und was wird besser in dieser Woche? Antwort: Trump denkt mal darüber nach. Gemeint ist über den Aufkauf Sachsens. Küppersbusch kann über Trump also noch schwarzhumorig herumwitzeln. Der FAZ-Autor Jürgen Kesting kann das offenbar nicht. Unter dem Titel Triumph der Stupidität, Unterzeile Es war einmal Amerika, Anmerkungen zu einem politischen Albtraum, bricht es aus Kesting hervor: Jeder Satz Trumps eine Anmaßung, eine Bedrohung, eine Beleidigung, ein Ausbruch von Hass. Was steht uns bevor durch einen solchen Politiker, der sich aus allen Fesseln von Scham löst? Im Verlust von Scham sehen Psychologen Anzeichen von Schwachsinn. Die Zerstörung der Scham, schreibt Sigmund Freud, bewirkt eine Enthemmung auf allen anderen Gebieten, eine Brutalität und Missachtung der Persönlichkeit des Mitmenschen. Heillos entsetzt über Trump der FAZ-Autor Jürgen Kesting. Und was macht Europa, falls Trump die altehrwürdige transatlantische Freundschaft endgültig in offene Feindschaft verwandelt? Richard Kemmerlings Weißrat, der Autor der Tageszeitung Die Welt, proklamiert mit Blick auf das im Dezember unterzeichnete Mercosur-Abkommen: Lasst uns Lateinamerika zum Bruderkontinent machen. Und näher erklärt Kemmerlings, in der sich immer mehr abzeichnenden neuen polyzentrischen Weltordnung mit expansiven, neoimperialistischen Großmächten wie den USA, Russland, China und mittelfristig auch Indien hat die Verbindung zwischen Europa und Lateinamerika eine politische, gesellschaftliche und kulturelle Dimension, die weit über Absatzmärkte und Rohstoffreserven hinausreicht. Sie könnte die nordatlantische Verbindung ergänzen und, wenn es nötig sein sollte, ersetzen. Von Alexander von Humboldt sagt man, er habe einst die intellektuelle Kontinentalsperre zwischen Europa und Südamerika durchbrochen. Der Weltautor Kemmerlings wandelt nun also auf Humboldts Spuren, will aber noch mehr, nämlich, wie gehört, die Verbrüderung. Mal sehen, ob soweit kommt. Falls Sie übrigens an die Wirksamkeit von Beschwörung glauben, halten Sie sich doch an die SZ, die der Unbill der Welt zum Trotz titelt: Ab morgen wird alles besser, ganz sicher.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.